In meinem Leben ist ja eigentlich nie irgendwas gleich. Ich reise immer weiter, ich bin meistens nicht sehr lange an einem Ort, Shows sind immer unterschiedlich, es gibt sehr wenig Routinen und das mache ich schon sehr lange Zeit so. Aber es gibt eine Routine, die habe ich über meine 33 Lebensjahre jedes einzelne Jahr gemacht. Und das ist es, den Sommer in Spanien zu verbringen. Das Ganze in Galicien an der nördlichen Küste von Spanien. Man kann sich, wenn man sich so die Karte vorstellt, Europakarte, und dann hat man Spanien und Portugal. Da ist ja noch so ein kleiner Teil von Spanien, der über Portugal drüber geht. Genau dort bin ich jetzt gerade. Und jeden Sommer. Es gab Sommer, da war ich da die ganzen Sommerferien über Wochen. Es gab Sommer, da war ich auch nur ein paar Tage da. Manchmal habe ich irgendwie Jobs im Sommer und bin auch von hier wieder irgendwo anders hingefahren. Aber ich bin jeden Tag, jedes Jahr mindestens ein paar Tage hier gewesen. Und das ist eine der wenigen Routinen, die ich in meinem Leben habe und die ich auch beibehalten möchte. Denn ich glaube, Routinen sind sehr, sehr wichtig. Und das sage ich aus Erfahrung. Ich war eigentlich immer anderer Meinung. Ich dachte eigentlich, Routinen sind das Langweiligste der Welt. Aber mir ist aufgefallen, dass Routinen wichtig sind, nicht nur, um irgendwie so ein bisschen Stabilität und Sicherheit zu haben, aber auch, um voranzukommen mit Projekten und Plänen und Dingen und um sich selbst ein bisschen auch auszutricksen und zu überwinden. Und das Lustige ist, hier in Spanien habe ich sogar einige Urlaubsroutinen. Es gibt zum Beispiel jeden Tag um die gleiche Uhrzeit Mittagessen und ich versuche jeden Morgen laufen zu gehen und mich im Anschluss zu baden. Das mache ich zusammen mit Lino, mit meinem Bruder. Wir versuchen, jeden Morgen um 9 Uhr aufzustehen, meistens wird es dann aber doch eher 10. Laufen 5 Kilometer am Strand und gehen danach baden im kalten Wasser. Und es ist jeden Morgen eine Überwindung, das zu machen, weil es doch morgens recht kühl ist hier, weil das Wasser kalt ist. Also wir sind hier an der Nordatlantikküste, das sind so 16 bis 18 Grad Wasser. Wenn es auch vielleicht morgens eher 15 sind, weiß ich nicht so genau, es ist kalt. Wir wissen aber, wir müssen das jeden Morgen machen. Wir haben das schon seit Jahren so nicht richtig abgesprochen, aber es ist einfach so mit drin. Und einfach dieses, man muss das jetzt machen, führt dazu, dass man es dann einfach macht und gar nicht hinterfragt. Und das Tolle ist, man fühlt sich danach ja immer richtig toll. Also das, glaube ich, können wir alle unterschreiben. Wenn man laufen geht und danach kalt badet, danach fühlt man sich gut. Meine spanische Familie ist sehr groß. Wir sind jetzt gerade in einem Haus mit sehr vielen anderen Menschen und ich merke, es wird sehr unruhig hinter mir. Ich werde das Mikro mit rausnehmen und mich woanders hinsetzen. Vielleicht stören dann die Wellen, aber vielleicht gibt es auch dem Ganzen so ein bisschen mehr Hörerlebnis. Werden wir gleich sehen. Ich bin jetzt nach draußen in den Garten gekommen. Vor mir ist das Meer, es ist ein sehr schöner Blick. Hinter mir, irgendwo weiter im Wald, wird irgendwo ein Baum gefällt. Es sind doch recht viele Geräusche hier. Ich weiß nicht genau, wie gut mein Mikro ist. Ich werde das jetzt mal ausprobieren, ob das funktioniert. Mein Bruder Lino, der in dieser Folge auch sehr viel vorkommen wird, denn er ist hier mit mir zusammen im Urlaub und später gibt es auch noch ein kleines Q&A mit ihm, hat sich meine erste Podcast-Folge angehört und hat gesagt, ihm ist das Ganze ein bisschen zu wenig Hörerlebnis. Er hätte gerne noch mehr Musik und Soundeffekte und vielleicht auch noch andere Locations. Vielleicht ist das jetzt ja der Beginn für mehr Soundeffekte. Wir waren stehen geblieben bei Routinen. Und Routinen, die ich im Urlaub habe. Lustigerweise habe ich das Gefühl, ich habe mehr Routinen im Urlaub, als wenn ich sonst normal lebe. Und was heißt denn schon normal? Es ist ja immer irgendwie ein bisschen anders. Deswegen ist wahrscheinlich der Grund dadurch, dass ich jedes Jahr zu dem gleichen Ort komme, mit auch anderen Menschen, dass dann einfach Routinen schon etabliert sind über Jahre und man sich dann viel weniger Fragen fragt. Es gibt hier am Ende von der Straße eine so eine Klettersprossenwand, also im Prinzip verschiedene Stangen aus Metall, mit denen man so ein Workout machen kann, wie es ja mittlerweile auch in Deutschland in vielen Parks gibt. Jedes Mal, wenn wir da vorbeigehen, muss man Klimmzüge machen. Das ist keine Frage, das ist keine, man darf sich das überlegen, sondern man muss Klimmzüge machen. Man kann überlegen, ob man sein Maximum macht, ob man nur ein oder zwei macht, ob man eine verschiedene Version macht, irgendwie breite oder enge. Aber da müssen wir auch immer sehr lachen, wenn wir vorbeigehen, weil wir jedes Mal irgendwie keine Lust haben darauf. Aber dadurch, dass man es muss, muss man es halt machen. Und durch diese ganzen kleinen Routinen fällt es mir auch recht leicht, im Urlaub recht aktiv zu bleiben, weil ich jetzt hier auch mein Zierrad nicht dabei habe und sonst jetzt auch nicht weiter trainiere. Ich gehe morgens laufen, ich mache hin und wieder diese Klimmzüge. Manchmal, wenn ich irgendwie wirklich das Gefühl habe, dass ich mich mehr bewegen muss und ich hier sehr lange Zeit bin, mache ich vielleicht mal ein bisschen Krafttraining oder so. Aber sonst belasse ich das eigentlich auf den zwei Sachen und dazu gehen wir aber noch sehr, sehr viel baden. Das Wasser ist kalt, das habe ich ja schon gesagt, und kaltes Wasser baden finde ich super toll. Wahrscheinlich auch einfach nur, weil ich das aus meiner Kindheit kenne. Das ist wahrscheinlich kein richtiges Workout, aber für den für den Metabolismus ist es halt mega gut und vor allem eigentlich nur fürs Gefühl. Ich meine, die meisten Menschen trainieren ja eigentlich nur fürs gute Körpergefühl. Man möchte sich gut fühlen in seinem Körper, man möchte sich wohlfühlen, aber man hat auch meistens diesen Effekt nach einem Workout, dass man sich dann einfach richtig gut fühlt und wach fühlt. Und gerade Leute, die es schaffen, morgens früh aufzustehen und dann ins Training zu gehen und das als erstes zu machen, sind Menschen, die sagen werden, das ist das beste Gefühl. Und da fallen mir jetzt direkt Hauke und Marion ein, die in Fallersleben zusammen jeden Morgen trainieren, vor der Arbeit um 6:30. Um 6 Uhr stehen sie auf, um 6:30 Uhr treffen sie sich in der Halle und trainieren dann bis 8 oder bis 7:30 Uhr, je nachdem, wie viel Zeit sie haben, jeden Morgen vor der richtigen Arbeit. Und das ist auch so eine Art von Routine, ganz ähnlich wie dieses am Strand laufen hier mit meinem Bruder, dass wenn man sich mit jemand anderem trifft und es dann machen muss, dann gibt es dann auch irgendwie keine Ausrede, sondern man macht es einfach. Man überwindet seinen inneren Schweinehund. Das ist auch in meiner Familie ein Thema, was immer wieder vorkommt und mit dem ich auch aufgewachsen bin. Und ich glaube, das sind auch Dinge, die mir über die Zeit auch geholfen haben, weiter dran zu bleiben an Projekten, an Trainingsplänen, sich Ziele zu setzen, diese auch umzusetzen, dass man sich gleichzeitig immer auch noch eine Routine mit dazu aufbaut. Dass man nicht einfach nur sagt, hey, ich möchte einen Marathon laufen gehen, sondern dass man sagt, ja, ich möchte einen Marathon laufen gehen an dem und dem Tag und bis dahin mache ich immer das und das. Immer um die Uhrzeit, immer an diesem Ort, dass man sich einfach diese Fragen nicht mehr stellen muss und dass man es dann einfach macht. Lustigerweise gibt es hier auch jedes Jahr einen Lauf. Es ist ein 10-Kilometer-Lauf ab 15 Jahren. Also wenn man 15 Jahre alt ist, dann muss man zum ersten Mal die 10 Kilometer laufen. Davor, wenn man jünger ist, sind es kürzere Strecken. Und die kürzeste Strecke fängt an, ich glaube, mit 2 oder 3 Jahren. Das sind irgendwie so 100 oder 200 Meter. Und man sieht da die ganzen kleinen Kinder rennen, die kaum laufen können. Unglaublich süß. Und wir haben hier bei diesem Lauf mitgemacht, seitdem ich 4 oder 5 Jahre alt bin. Ich bin zum ersten Mal mitgelaufen. Das war eine Strecke, ich schätze mal, das waren vielleicht so 600 Meter oder so. Vielleicht waren es aber auch nur 400 Meter. Da war ich noch echt klein, das war mein allererster Lauf. Ich bin einfach angemeldet worden. Ich weiß nicht, ob mein Bruder damals auch schon gelaufen ist, der ist ja ein bisschen jünger, also der muss dann bei den ganz, ganz Kleinen mitgelaufen sein. Aber mein Vater ist immer gelaufen. Laufen ist die Sportart von meinem Vater, der läuft auch bis heute noch Marathons. Den Ulmer Marathon läuft er jedes Jahr mit. Wenn jemand aus Ulm kommt und Lust hat, ihn anzufeuern, dieses Jahr läuft er auch wieder mit. Ich meine, es ist Ende September. Er hat jeden Ulmer Marathon bisher mitgelaufen und das Ganze auch sehr schnell, sehr viel schneller als ich. Und er ist damals den 10-Kilometer-Lauf hier gelaufen und hat uns als Familie alle angemeldet. Und seitdem machen wir das jedes Jahr. Und man hat da auch gar nicht so ein richtiges Mitspracherecht. Man muss dann auch mitmachen. Dieses Jahr hat mich nicht mein Vater angemeldet, sondern mein Bruder. Und es war eine ähnliche Situation von, ja, ich wurde gefragt, ob ich mitlaufen möchte. Aber irgendwie wurde es auch angenommen, dass wenn ich hier bin, dass man dann auch irgendwie mitlaufen muss. Und dieses Müssen führt dazu, dass man es dann auch einfach macht und dass man sich dann vorbereiten muss. Und ich finde es total toll. Vielleicht finden das andere Leute zu anstrengend oder zu dominierend von außen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es für Leute, die neu in die Familie reinkommen, irgendwie so ein bisschen überfordernd ist, wenn man diese ganzen Sachen machen muss. Man muss sich zum Beispiel hier auch jeden Tag baden. Aber ich finde es total toll, weil es einem einfach hilft und Guidelines setzt. Auf jeden Fall bin ich meinen ersten Lauf hier gelaufen in Spanien. Da war ich 4 oder 5 Jahre alt, eine ganz kurze Strecke. Und ich wusste auch gar nicht, ob ich laufen kann oder nicht oder schnell oder nicht. Und ich bin direkt von vorne an super schnell gewesen, bei den ersten 3, 4, 5 mitgerannt. Und nach ungefähr einer Hälfte oder 2/3 des Runs war nur noch eine Person vor mir und ich war die zweite. Ich bin hinter der ersten hergerannt. Und dann ist die erste gestolpert und ist hingefallen. Und ich bin stehen geblieben. Ich habe auf sie gewartet, bis sie wieder aufsteht und weiterläuft. Mir ist gar nicht in den Kopf gekommen, dass ich sie einfach überholen könnte und dann ins Ziel rennen könnte. Ich hätte dann gewonnen. Habe ich aber nicht, sondern ich habe auf sie gewartet. Und in der Zeit hat uns eine Dritte von hinten überholt. Die ist dann Erste geworden. Als ich gesehen habe, dass sie einfach vorbeigelaufen ist, bin ich dann auch einfach vorbeigelaufen und bin dadurch Zweite geworden. Und das war meine erste Erfahrung, einen Pokal zu gewinnen. Vor allem für irgendwas, was ich irgendwie so gar nicht richtig wusste, dass ich das kann. Und auch diese Erfahrung mit diesem Fairplay, dass ich nicht einfach weitergelaufen bin, als die erste gestolpert ist, war auf jeden Fall eine sehr markierende Erfahrung, weil ich dafür auch gelobt worden bin. Ich dabei aber dadurch die Goldmedaille verloren habe. Und es war nicht nur eine Medaille, sondern es gab einen richtigen Pokal. Also es war so ein richtig, damals auch sehr großer Pokal. Ich weiß gar nicht, ob die solche großen Preise hier noch vergeben. Es war eine sehr coole Erfahrung und seitdem wollte ich natürlich jedes Jahr wieder mitlaufen und wieder mitgewinnen. War aber ab dem Zeitpunkt nie wieder möglich. Also in dem Alter haben die Kinder noch nicht richtig trainiert und da war ich einfach wahrscheinlich körperlich ein bisschen, hatte ich eine bessere Voraussetzung. Seitdem habe ich nie wieder irgendein Laufen gewonnen, bin aber bei sehr vielen Läufen mitgelaufen. Und dieses Jahr waren 10 Kilometer angesagt. Lino ist seine Bestzeit gelaufen, 42 Minuten für 10 Kilometer. Sehr beeindruckend, sehr beeindruckend. Über Jahre hinweg war ich eigentlich immer die Sportliche in der Familie und die Schnellere und ich konnte eigentlich alle Sportarten besser als er. Er ist ja auch jünger als ich. Aber dann über die letzten Jahre hat sich das doch ein bisschen gedreht und es gibt jetzt mittlerweile einige Sportarten, da ist er sehr viel besser als ich, unter anderem Laufen. Er ist in 42 Minuten gelaufen, ich bin in 55 Minuten gelaufen. 55 Minuten für 10 Kilometer ist so eine Zeit, die, mit der muss man sich nicht schämen, die kann man so sagen und so zeigen und sagen die Leute, die laufen, ja, ja, ist gut, ist so ein guter Standard. Ich war sehr beeindruckt von meiner Leistung, weil ich mich gar nicht vorbereitet habe für diesen Lauf. Ich habe 2 Läufe davor gemacht, so um die 5 Kilometer, sehr langsam, sehr viel langsamer als dieses Tempo und habe mich an dem Tag einfach gut gefühlt und wusste, ich möchte auch unter einer Stunde laufen. Das war mir wichtig, denn ich hatte ein bisschen Sorge, dass es doch eine peinliche Situation sein würde für mich. Und da klingt man, hört man schon wieder so ein bisschen raus, ja, wieso ist denn das eigentlich peinlich, langsamer als in einer Stunde zu laufen? Ist wahrscheinlich einfach nur dieses Kompetitive zwischen Geschwistern, dass man sich immer wieder so ein bisschen aufzieht und man vielleicht ein bisschen besser sein möchte als der andere. Und in diesem Fall waren wir aber beide sehr glücklich und sehr stolz auch jeweils auf den anderen. Obwohl sich Lino natürlich ein bisschen lustig gemacht hat, dass ich auf einigen Fotos aussehe, wie wenn ich ein bisschen langsam laufen würde. Aber ich bin nicht so langsam gelaufen. Dürft ihr gerne testen von euch, wenn Leute laufen oder auch nicht laufen. 10 Kilometer in 55 Minuten ist, glaube ich, in Ordnung. Kann man, glaube ich, so stehen lassen. Obwohl ich gerade im Urlaub bin, ist mir wieder aufgefallen, dass ich eigentlich nie so richtig Urlaub habe. Denn ja, im Moment trainiere ich nicht wirklich. Ich hatte aber weiterhin Videos zu schneiden. Und ich habe einen neuen Vertrag unterschrieben für ein ziemlich spannendes Projekt und hatte in dem Zuge dann auch schon meine ersten Calls. Ich war mir gar nicht so richtig sicher, bevor ich diese Folge aufgenommen habe, ob ich euch schon erzählen soll, mit wem ich zusammenarbeiten werde für dieses Mal. Aber mir fällt gerade auf, eigentlich macht es nur Sinn, das direkt zu sagen. Ich habe den Vertrag schon unterschrieben. Es wird mir niemand mehr wegnehmen. Ich werde dieses Jahr noch im November nach Indien fliegen, um dort bei einem Special Event zusammen mit dem Cirque du Soleil aufzutreten. Ein Special Event beim Cirque du Soleil sind die Events, wo sich entweder eine Privatperson oder ein Unternehmen die Cirque du Soleil Marke kauft, um eine Show zu haben von denen. Also es ist keine Show, die publik ist. Es ist keine, man kann sich ein Ticket kaufen und sich die Show angucken, sondern es ist Menschen, die sehr viel Geld haben oder Unternehmen, die sehr viel Geld haben, die sagen, wir wollen bei unserem Event Zirkus. Wir wollen aber nicht nur irgendeine Artistin oder wir wollen auch nicht nur Zirkus Lea, wie das vielleicht andere Events in der Vergangenheit gemacht haben, sondern sie wollen wirklich die Marke Cirque du Soleil. Und die meisten größeren Zirkusunternehmen haben auch so eine richtige Event, also so eine Special-Event-Side-Unternehmen. Manchmal ist es ein ausgekoppeltes Unternehmen, manchmal gehört es einfach mit da rein. Aber das sind normalerweise recht lukrative Projekte für die Unternehmen. In diesem Fall ist es ein Projekt, was wirklich die Marke Cirque du Soleil haben möchte. Deswegen ist es auch ein sehr großes Projekt und deswegen fahre ich auch, bevor ich nach Indien fliege, 2 Wochen nach Montreal. Diesmal aber nicht, um da irgendwelche Videos zu filmen, sondern diesmal, um dort zu trainieren für dieses Event. Ich darf noch nicht so viele Sachen erzählen. Das Ganze ist ziemlich geheim gehalten. Ich weiß gar nicht so genau, warum die das so geheim halten wollen, weil eigentlich im Endeffekt kann das ja eh niemand wirklich sehen. Es ist ja komplett hinter verschlossenen Türen. Aber es gibt viele Teile, die ich trotzdem mit erzählen kann, beziehungsweise mit zeigen kann, solange ich nicht sage, um was es genau sich handelt. Und das ist in diesem Fall ja auch wirklich ein bisschen unwichtig, weil wie gesagt, das kann man eh nicht sehen. Das ist übrigens auch das Projekt, was ich in meiner allerersten Podcast-Folge kurz angeschnitten hatte, dass ich angefragt wurde für ein cooles Projekt, das aber nicht so gut zahlt. Wir konnten das Ganze noch ein bisschen nachverhandeln. Ich glaube, die Situation ist jetzt finanziell auch in Ordnung. Es ist natürlich auch so in meinem Beruf, dass ich einige Sachen mache, weil sie finanziell besonders gut sind und andere Sachen mache, weil ich einfach richtig Bock drauf habe. Und dieses ist ein Projekt, da habe ich richtig, richtig Lust drauf, denn das ist so ein bisschen meine Art von Lieblingsprojekt. Ich bin eine Woche vor Ort für die Show und ich bin 2 Wochen in Präparation im Training in Montreal, habe wahrscheinlich aber noch einige Präparationen auch alleine zu machen davor. Aber es ist nicht ein Projekt, was mich so Ewigkeiten irgendwo einspannt oder mich Ewigkeiten halt weit wegschickt, sondern es hält sich eigentlich in Grenzen von der Größe und von der Länge der Produktion. Trotzdem ist es aber so, dass wenn man mit dem Cirque du Soleil zusammenarbeitet und das Ganze ein sehr, sehr großes Unternehmen ist, einige Dinge einfach etwas komplizierter sind als bei kleineren Unternehmen. Unter anderem habe ich jetzt in dieser Woche hier im Urlaub schon meine Maße eingeschickt, meine ganzen Körpermaße, denn es wird ein Kostüm für mich hergestellt. Das dauert immer ein bisschen. Maße darf man auch nicht aufbewahren. Also man darf nicht sagen, das sind meine Maße und die hatte ich schon über Jahre, sondern man muss die auch immer wieder neu machen, weil sie sich ja ein bisschen verändern. Ich glaube, meine Maße haben sich jetzt nicht so krass verändert über die Jahre hinweg. Aber das letzte Mal, als ich dem Cirque du Soleil Maße geschickt hatte von mir, war das vor Lucia, bevor ich mit denen für fast 2 Jahre zusammengearbeitet habe. Da habe ich lustigerweise die Maße auch hier aufgenommen, hier in Spanien. Und das war damals nach der Pandemie gewesen. Und wenn ich da Fotos sehe von damals, da war ich schon ein bisschen, sagen wir mal so, nach 2 Jahren Pandemie, wo ich nicht trainiert habe, war ich ein bisschen weniger muskulös. Ich hatte auch einen ersten Call mit dem Team von Human Performance. Und das ist wahrscheinlich wieder der Teil, der jetzt ein bisschen nerdy in die Zirkuswelt eintauchen geht, aber was ich persönlich super spannend finde, denn so wie in größeren Unternehmen auch, die einfach ein ganz normales Unternehmen sind, also sagen wir mal jetzt VW oder keine Ahnung, ich kenne nicht so viele große Unternehmen, die ganz viele Abteilungen haben und dann auch eine große Hierarchie und man arbeitet an einem großen Projekt zusammen, gibt es ja verschiedene Menschen, die da zusammenarbeiten und das Ganze zusammenbringen. So ist das Ganze beim Cirque du Soleil auch. Und in dieser Show zum Beispiel gibt es jetzt, es gibt einen Director, der die Show kreiert, der oder die, ich weiß gar nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist in diesem Fall, der oder die hat eine Assistentin oder einen Assistenten. Und dann darunter gibt es aber noch ganz viele einzelne Head-Offs, die also über, Gott, wie sagt man das denn auf Deutsch? Jetzt kommt hier das Problem, dass ich mein Beruf immer nur komplett auf Englisch oder Französisch ausübe. Das heißt, diese ganzen Positionen oder diese ganzen Namen kenne ich immer nur auf Englisch. Tut mir leid, ich weiß, dass viele Leute das sehr schrecklich finden, wenn man so Denglisch redet, aber in diesem Fall kenne ich leider die deutschen Bezeichnungen dafür da teilweise gar nicht. Also es werden ein paar englische Bezeichnungen jetzt fallen. Man hat die Head-Offs, also die Leute, die zuständig sind für verschiedene Departments, für verschiedene Bereiche, die dann für den Bereich immer zuständig sind. Das heißt, wir haben jetzt Head of Makeup, dann hast du Head of Costume, die sind nicht, das ist nicht das Gleiche. Dann hast du Leute für die ganzen Techniken-Sachen, also dass das Ganze sicher ist, dass das Ganze, wie die Sachen aufhängen, wenn Sachen hängen und so weiter und so fort. Dann hast du Bühnenbild, dann hat man eventuell Projektionen, dann hat man Licht, dann hat man Musik. Und in diesem Fall hat man auch, das ist ein Job, der ist sehr spezifisch für Cirque du Soleil, hat man Human Performance. Und das ist sozusagen Menschen, die gucken, wie soll meine Nummer aussehen, bevor sie das dem artistischen Direktor im Prinzip zeigen. Also der artistische Direktor sagt, ich hätte gerne eine Nummer, die soll in diesem Style sein. Und dann überlegen die Leute vom Casting erstmal, wer würde da reinpassen, schlagen Leute vor und dann zusammen mit dem Human Performance-Team suchen sie aus, wer am besten passen würde. In diesem Fall habe ich am besten gepasst und in diesem ersten Call, den ich hatte, haben sie mir gesagt, wie lang meine Performance sein wird. Sie haben mir eine erste Version der Musik geschickt und sie haben mir gesagt, was sie suchen an Ausdruck, an Energie, was ich auf der Bühne machen soll. Sie haben schon Videos von mir gesehen von der Vergangenheit und können mich so ein bisschen guiden. Wir wollen dich mehr haben in diese Richtung, ein bisschen weniger in diese Richtung. Und der nächste Schritt ist es jetzt für mich, dass ich mit der Musik arbeite, dass ich selbstständig Versionen schicke von Sachen, die ich machen möchte. Das ist auch schön, weil ich sehr viel Freiheit habe. Auf der anderen Seite ist es Arbeit. Und deswegen wollte ich euch auch in den Prozess jetzt schon mit reinnehmen, denn das wird mich jetzt über die nächsten Wochen begleiten. Das ganze Event ist erst Ende November. Wir sind jetzt gerade Ende August, aber es geht im Prinzip, die Vorbereitungen gehen im Prinzip jetzt schon los. Eine zweite Vorbereitung, die jetzt schon losgeht, die man meistens unterschätzt, sind Visen. Man muss ein Visum beantragen. Ich weiß in diesem Fall gar nicht, was für eine Art von Visum. Das Tolle ist, normalerweise mache ich das Ganze selber. Also als ich zum Beispiel letztes Jahr in China war, musste ich und Francis, wir mussten unser Visum selbst beantragen. Wenn Francis in Europa arbeitet, braucht er immer ein Visum und es ist immer ziemlich nerv. Ich habe da zum Glück mit einem europäischen Pass, braucht man nicht so viele Visen zu beantragen, aber nach Indien, dafür braucht man eins. Und in diesem Fall macht es aber Cirque du Soleil für mich. Das heißt, ich muss denen eigentlich nur alle möglichen Informationen schicken, ein Bild schicken und so weiter und so fort. Und die beantragen dann das Visum, was ich dann aber machen gehen muss, wahrscheinlich irgendwo in Deutschland. Das sind auch logistische Sachen, die man jetzt noch mit bedenken muss, denn ich bin jetzt auch nur noch, ich bin jetzt noch ein paar Tage in Spanien, dann bin ich irgendwie eine Woche in Deutschland und dann bin ich aber erstmal einen Monat in Wien. Das heißt, wann man das Ganze macht, wo das Ganze passt, ob ich nochmal irgendwo hinfliegen muss, das muss man dann natürlich jetzt auch alles planen. Das sind so Kleinigkeiten, die man, glaube ich, manchmal ein bisschen unterschätzt, wenn man das nur von außen sieht, weil doch die Vorbereitung für so ein Event dann doch sehr, sehr groß ist. Vielleicht können sich einige von euch noch erinnern, als ich bei Lucia angefangen habe, bei der Cirque du Soleil Show, wo ich 2 Jahre lang war und eine Tour auch durch Europa gemacht habe. Damals habe ich auch richtig angefangen, Videos zu machen auf TikTok und deswegen kennen mich auch einige Leute noch von der Zeit. Damals hatte ich auch eine kurze Zeit in Montreal, wo ich so einen Aufnahmetest machen musste. Ich wurde abgecheckt, ob mit meinem Körper alles in Ordnung ist, also von dem Physiotherapeuten wird man abgecheckt. Man muss aber auch so einen kleinen Krafttest machen und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich das dieses Mal für so ein Special Event auch machen muss, aber ich glaube, die Chancen sind recht hoch. Und diese ganzen Sachen werde ich auf jeden Fall filmen dürfen. Ich werde bestimmt auch filmen dürfen, wie ich mein Make-up lerne, denn ich werde mich dort wieder selber schminken müssen. Ja, die guten alten Zeiten der Zirkusprinzessin sind vorbei, wo ich geschminkt wurde. Jetzt muss ich mich selber schminken. Und die Schminke beim Cirque du Soleil ist eine richtige Theaterschminke. Da hat man so einen richtigen Charakter. Ich weiß noch gar nicht, wie das Ganze aussehen soll. Aber das wird bestimmt spannend, das zu lernen. Ich habe sogar, es gibt so ein paar Fragen, die gestellt werden. Ob man Tattoos hat oder Piercings hat, dann müssen sie immer überlegen, ob man, wenn man Tattoos hat, zum Beispiel, ob sie die verdecken wollen oder nicht. Davon muss man auch Fotos einschicken. Eine Zeit lang früher beim Cirque du Soleil waren Tattoos verboten. Mittlerweile nicht mehr, weil einfach, glaube ich, so viele Leute Tattoos haben, dass sie sonst nicht mehr genug Artisten haben würden. Ich habe aber keine Tattoos, für mich ist das kein Thema, ich habe auch keine Piercings. Aber eine Frage, die noch gestellt worden ist, ist, ob man bereit wäre, seine Frisur zu verändern für eine Show. Und da habe ich ja gesagt, ohne zu wissen, was das sein könnte. Ich bin mir sicher, dass auch wenn ich dann vor Ort bin und die Leute sagen, ja, können wir dir eine Glatze schneiden, dass ich dann immer noch sagen kann, nee, vielleicht nicht. Aber ich habe erstmal mal ja gesagt und ich weiß, dass in der Vergangenheit Leuten die Haare gefärbt worden sind, dass Leute andere Frisuren gekriegt haben. Da bin ich sehr gespannt, ob irgendwie sowas auf mich zukommt. Ich glaube eher nicht, aber wenn, würde ich euch natürlich mitnehmen in diesen Prozess. Und ich glaube, ich darf auch Sachen filmen, von wie die Nummer zustande kommt, was ich dann am Ende mache. Vielleicht nicht die komplette Show am Ende zeigen, aber oft ist es so, dass man Sachen nur nicht im Voraus zeigen darf, wenn die Show dann aber vorbei war, dass man es dann zeigen kann. Und ich mache das ja normalerweise sowieso so bei Projekten, also jetzt zum Beispiel auch bei der Zirkusprinzessin, dass ich im Voraus auf den sozialen Medien ein bisschen Bilder zeige, um Leuten auch Lust zu machen, sich das anzugucken zu gehen, aber nicht alles zeige, sodass wenn Leute kommen und sich das angucken, dass sie es wirklich dort zum ersten Mal sehen und ich dann erstmal eine ganze Performance im Anschluss zeige. Müssen wir mal gucken, was hier in diesem Fall erlaubt ist, was ich machen kann. Und da freue ich mich sehr, sehr drauf. Denn der Cirque du Soleil ist halt bis heute wirklich der größte Zirkus der Welt. Vor allem einfach, weil er auf der ganzen Welt auftritt. Es ist ein riesiges Unternehmen mit Sitz in Montreal. Die Headquarters sind in Montreal. Ich war da jetzt schon ein paar Mal, aber es ist trotzdem immer wieder spannend, dort zu sein. Und letztes Mal, als ich dort war, war ich ja nicht als Artistin da, sondern ich war da, um Videos zu filmen. Dieses Mal werde ich da sein, um als Artistin dort zu sein. Und das macht natürlich nochmal viel spannendere Videos, weil ich euch auch einfach alles zeigen kann. Ich werde auch in den Residencies leben, direkt gegenüber vom Cirque du Soleil. Da hatte ich vor kurzem sogar ein Video gepostet, wo ich meinen Freund Tim besuchen war, der für ein Projekt dort war. Und dieses Mal werde ich aber dort leben. Das heißt, es ist nochmal viel intimer und nochmal ganz anders, wie ich euch das Ganze zeigen kann. Und da freue ich mich auch schon riesig drauf. Anormale Erdnüsse. Den ist gerade am Erdnüsse crunchen. Und ich introduce unser nächstes Segment. Du hast dieses Mikro. Also ich sitze gerade zusammen mit Lino, meinem Bruder, in unserem Kinderzimmer in Spanien, wo wir unsere gesamte Kindheit zusammen im gleichen Zimmer geschlafen haben, mit unseren Cousins zusammen.
Im Sommer.
Im Sommer. Hast du gut Nacht dazu gesagt. Lino hat einen Gin Tonic. Ich habe einen Kaffee, Lino hat Erdnüsse und ihr habt Fragen gestellt an Lino. Also Lino ist mein kleiner Bruder. Wir sind 2,5 Jahre auseinander. Er wohnt in Hamburg. Das ist auch einer der Gründe, warum ich Hamburg interessant finde natürlich. Er hat Psychologie und Informatik studiert, arbeitet aber jetzt eigentlich mehr im Feld Informatik. Hatte auch mal einen Startup. Ist ein smarter Typ. Ist besser als ich im Ping-Pong. Besser als ich im Schach. Aber schlechter als ich in Klimmzüge machen.
Gerade so.
Nee. Auf Social Media habt ihr ihn vielleicht schon gesehen, weil er sehr gerne Schokolade isst mit Haselnuss. Oh. Wichtiger Fun Fact. Er kocht auch gerne. Wir haben ein paar spanische Sachen zusammen gekocht. Und ich würde sagen, wir sind sehr enge Bruder, Schwester, Geschwister. Und deswegen sind auch die Fragen sehr interessant, die ihr gestellt habt, weil ich glaube, ich das nochmal so einen anderen Aspekt mit reinbringt. Ich muss auch noch dazu sagen, Lino hat einen recht normalen Job und ein recht normales Leben im Vergleich zu meinem. Würdest du das auch sagen?
Ja, aktuell schon.
Die Fragen, die ihr seht, natürlich, sie gehen natürlich sehr auf mich, ne?
Ja, das ist doch gut. Du bist ja auch der Star. Das sieht man auch an deinem Redeanteil.
Das ist ja auch mein Podcast. Wie ist es so, Lea nur so selten zu sehen?
Ich glaube gar nicht, wir sehen uns so selten. Also im Vergleich zu anderen Geschwisterpaaren würde ich sagen, es ist jetzt sogar eher relativ häufig, also naja, kommt auch an wann, aber es ja häufig so ist, dass Lea dann sagt, ah, ich habe jetzt frei für 3 Tage, kann ich nach Hamburg kommen. Und auch eine gute Ausrede, um immer irgendwie irgendwo hinzufahren und dann eine Show zu sehen und Lea zu sehen, aber auch irgendwo Urlaub zu machen. Von daher, natürlich würden wir uns mehr sehen, wenn wir in der gleichen Stadt leben würden. Aber ich glaube, so selten sehen wir uns gar nicht.
Wirst du im privaten Umfeld auf deine berühmte Schwester angesprochen?
Das ist noch nicht so. Also von meine Freunde wissen das natürlich. Und neulich bei einer Show von Lea hat irgendjemand gesagt, ah, bist du der Bruder? Das fand ich gut.
Empfindest du es manchmal als mühsam, wenn du für Lea Sachen einlagern musst?
Einlagern? Achso.
Dazu muss man dazu sagen. Ja. Also ich lasse ganz oft mal Sachen bei Lino, weil ich ja keine eigene Wohnung habe. Und dann passiert es manchmal, dass da irgendwie ein Koffer mal steht oder mal ein Zierrad oder so.
Ja, das Gute ist, ich habe aktuell eine Wohnung, wo ich relativ viel Lagerraum habe. Das heißt, es geht gerade noch. Und dann ist das aus den Augen, aus dem Sinn so ein bisschen. Und das ist immer natürlich eine schöne Ausrede, dass Lea noch zu Besuch hat. Aber wenn es Überhand nimmt, sage ich das dann auch. Kannst du mal wieder was abholen. Oder ordnen. Das war jetzt auch, also wenn das schön sortiert und ordentlich ist, dann ist es auch nicht so schlimm.
Wie hast du die berufliche Entwicklung von Lea wahrgenommen?
Ich habe das irgendwie gar nicht so richtig hinterfragt. Also ich hatte nie das Gefühl, dass das irgendwie kein vernünftiger Beruf ist oder so. Und ja, und dann habe ich das Gefühl, dass Lea immer irgendwelche Projekte macht. Mal weiter, irgendwelche anderen Sachen. Aber ja, das habe ich immer recht erfolgreich ist. Von daher auch ganz spannend.
Lina sagt immer, ich arbeite zu viel.
Das sage ich. Stimmt auch.
Er sagt, ich müsste mir eigentlich ein paar Tage im Jahr und auch in der Woche nehmen, wo ich mal gar nichts mache.
Ich sage das nur aus dem Grund, ich hatte ja auch mal ein Startup. Und dieses Gefühl, irgendwie immer erreichbar sein zu müssen, immer irgendwie, es könnte immer sein, dass die App gerade down ist und man irgendwas fixen muss, sag ich mal, auf gut Deutsch. Das ist schon auf Dauer super anstrengend. Und wenn man so jetzt näher ankommt, die letzten Jahre, hat sie wirklich nicht, also fast nie Momente, wo sie nicht irgendwie erreichbar sein muss, ist nicht Arbeit.
Das stimmt, das stimmt.
Du, ich muss eigentlich du sagen, nicht Lea sagen. Besser.
Ne? Du kannst du sagen. Ja, ist eigentlich besser. Wenn du sagst, dann haben wir mehr ein Gespräch.
Ja.
Aber es ist, aber ja
ist halt auch die Sitzsituation.
Du sitzt nicht so bequem. Das können wir doch noch arrangieren.
Schrittigen Sessel, wo man so sitzen. Aber hier ist es so ein bisschen.
Ja, eines Tages werde ich mal mein eigenes Podcast-Studio haben. Mhm. Und dann kannst du da als Gast kommen. Sehr gerne. Im Moment sitzen wir noch hier einfach im Bett von Lino. Ganz gechillt. Ja. Ist halt auch ein bisschen Podcast on the go.
Ich muss mal meinem Arbeitgeber mal sagen, dass die ein neues Format machen sollen mit Influencern. Die haben nämlich ein gutes Podcast-Studio.
Möchtest du sagen, wo du arbeitest?
Ich arbeite bei einer deutschen Presseagentur.
Als er da angefangen hat, habe ich schon gesagt, Lino, du musst mich da platzieren. Aber es ist halt auch nicht passiert.
Ich bin in der KI-Abteilung bei der dpa. Es ist eine neue Abteilung und wir haben quasi erzählt, was wir machen. Und das wurde dann gefilmt und aufgenommen. Also wir haben so quasi ein Studio mit so 3 Sitzplätzen und Mikros.
Aha.
Und dann Kameras direkt drauf auf die einzelnen Positionen. So umschalten, gutes Licht. Und also so ein professionelles, gutes Studio.
So eins, wie ich auch gern hätte.
So eins, wie du auch gern hättest.
Aber jetzt wisst ihr auch, was ihr nur beruflich macht. Mhm. Also KI bei der DPA, weil hier wurde nämlich auch gefragt, was du arbeitest.
Folgt mir auf LinkedIn.
Genau, folgt ihm auf LinkedIn, weil Lino hat nämlich, also er hat Linozeros sein Instagram, aber das ist ja eigentlich nur so ein Account, der eigentlich nur gefüllt ist mit meinen Videos. Aber wenn ihr ihm folgen wollt, Lino Toranjena auf LinkedIn. Wie geht es dir damit, dass ich in der Öffentlichkeit stehe?
Also ich würde auch mal sagen, man muss ja noch differenzieren. Es könnte noch viel bekannter sein. Wir wurden auch schon zusammen erkannt, also der wurde erkannt, ich war dabei. War irgendwie ganz witzig. Ich würde sagen, es ist ein bisschen zweischneidig. Auf der einen Seite finde ich es gut, weil immer wenn irgendwie man irgendwo ist, dann ist Lea immer der Star. Man muss ganz viel erzählen und ich nicht so viel. Und das ist manchmal auch ganz lustig. Also nicht ganz so viel, das ist ganz entspannt, weil dann kann ich mich ein bisschen zurücklehnen und sagen, ja, ich mache Software. Und dann stellt niemand mehr Fragen, was manchmal in einigen Settings ganz gut ist. Andererseits, manchmal, wenn ich irgendwie was erzählen möchte, ist das auch schwierig, weil alle Leute interessieren, du bist im Zirkus, kann man damit Geld verdienen?
Hattest du schon mal das Gefühl, dass du deswegen weniger Aufmerksamkeit gekriegt hast, obwohl du sie gerne gehabt hättest?
Ja, vielleicht. Ich weiß, es fällt mir jetzt keine konkrete Situation an, aber doch. Also, ja, ich meine, ich stehe, glaube ich, wesentlich ungern in der Öffentlichkeit, also anders. Ich glaube, mir ist es nur in einigen Situationen wichtig und nur bei einigen Menschen.
Man kann doch mal differenzieren, eine öffentliche Person. Also ja, klar bin ich eine öffentliche Person und ich werde auch erkannt. Und es ist meistens irgendwo, also an Bahnhöfen oder Flughäfen oder bei Shows, bei Orten, wo sehr viele Menschen irgendwie auf einem Haufen sind. Aber es ist jetzt schon noch so, dass ich ein ganz normales Leben führe. Und wenn ich mit Dino unterwegs bin, dann vielleicht werden wir mal erkannt. Aber normalerweise fühle ich mich auch gar nicht so als öffentliche Person.
Wir haben noch keine Paparazzi erlebt.
Noch keine Paparazzi, genau. Es hat noch niemand versucht, ein Geheimfoto zu machen. Bisher wurde ich immerhin gefragt. Das ist schon mal gut. Nächste Frage. Wie war euer Verhältnis in der Kindheit? Und wie ist es halb Spanisch aufzuwachsen?
Okay, zwei Fragen. Verhältnis in der Kindheit, würde ich sagen, war eigentlich doch die meiste Zeit sehr gut. Also wirklich sehr gut. Wir waren ziemlich eng und viel gespielt zusammen. Unsere eigenen Spiele überlegt.
Unsere eigenen Spiele erfunden.
Unsere eigenen Welten gebaut.
Ich würde sagen, bis ich so in die Pubertät gekommen bin, haben wir extrem viele Sachen zusammen gemacht und waren eigentlich die ganze Zeit zusammen. Und wir haben auch, also eigentlich bis heute auch, sind wir super gut einfach zu zweit, dass wir irgendwie spielen können, dass wir reden können, dass wir Sachen machen können, dass wir einen ähnlichen Humor haben, die Sachen, ähnliche Musik mögen, solche Sachen. Mhm. Ich glaube, als wir in der Pubertät waren, dann waren wir vielleicht nicht ganz, ganz so eng. Aber ich glaube, jetzt weit auseinander waren wir noch nie.
Das würde ich auch sagen. Eigentlich ganz spannend. Also wir hatten ja so ein bisschen andere Interessen im Sinne von, okay, ich war nie so wirklich sportlich. Und
du warst sehr IT-Computer interessiert.
Aber wir haben trotzdem irgendwie immer doch auch viele Sachen gemeinsam gefunden, die uns beide Spaß gemacht haben. War auf jeden Fall cool, mit dir aufzuwachsen. Weil es dann irgendwie, ja, nie langweilig.
Nie langweilig.
Wir haben, glaube ich, gut geschafft, uns selbst zu beschäftigen.
Und du uns immer noch.
Uns immer noch.
Ja. Da würde eine Frage passen. Also wir müssen gleich nochmal auf das Spanisch. Wir müssen gleich noch auf das Spanisch. Wir können da gleich nochmal eine ganze Parenthese machen, weil wir sind jetzt auch gerade in Spanien. Weil hier kommt noch eine Frage, da hat jemand nämlich gefragt, wie war es, als ich dann nach Montreal gegangen bin, auf die Zirkusschule und du ja noch jünger warst.
Ja, gute Frage. Ja, genau, das war die Zeit, wo wir ein bisschen auseinander waren. Oder was heißt auseinander? Das klingt auch so falsch. Oder wo wir nicht ganz so
eng waren. Nicht ganz so eng waren.
Und beide eher so unser eigenes Ding gemacht haben. Von daher war das eigentlich auch okay. Nicht so ein großes Thema.
Also eine Sache, die wir hatten, ich habe G9 Abi gemacht. Stimmt. Und du hast G8 Abi gemacht. Denn es in dem Jahr in Baden-Württemberg verändert. Wir waren zwar 2 Jahre auseinander eigentlich in der Schule, aber im Endeffekt am Ende dann nur noch eins.
Ja.
Das heißt, ich bin nach dem Abi nach Montreal gegangen und dann hattest du nur noch ein Jahr bist dann auch ausgezogen.
Ja, ja.
Und ich glaube, das hat es dann auch so ein bisschen gemacht. Das war jetzt nicht ganz so stark, dass ich weg bin und du warst dann alleine, sondern du warst dann halt nur noch ein Jahr da und dann hast du dein Ding gemacht.
Ja, aber ich kann nicht so, das war irgendwie normal, dass man halt nach der Schule irgendwie woanders ist. Ich glaube, das war auch irgendwie so immer klar, dass wir nicht in unserer Heimatstadt, also in Ulm, irgendwie bleiben würden. Ne? Also für mich ist irgendwie implizit klar, dass es da eigentlich nicht so richtig eine Zukunft gibt. Ich weiß nicht warum, aber es war so für mich zumindest irgendwie implizit so, ja, nach der Schule gehe ich irgendwo anders hin.
Das hatte ich auch schon in der letzten Folge ein bisschen erzählt, dass dadurch, dass wir halb Spanisch, halb Deutsch aufgewachsen sind, wir von Kind an das sehr viel kannten, einfach, dass man reist und dass man andere Kulturen kennt. Vielleicht, dass man ein bisschen mehr über seinen Tellerrand hinausguckt, also dass man einfach schon mehr kennt
Ja.
Und deswegen wäre meine Frage jetzt, was hat dich jetzt irgendwie besonders geprägt, dadurch, dass du nicht nur Deutsch aufgewachsen bist, sondern Deutsch und Spanisch?
Das ist schwierig zu beantworten, weil ich ja nichts anderes kenne. Ne? Also ich glaube, was ich spannend finde, ist, dass man so diese kleinen kulturellen Unterschiede firsthand mitbekommt. Ne? Also dass man sieht, okay, Sachen, die man denkt, das ist ganz normal, dass es so ist, dann denkt, oh, es kann ja auch ein bisschen anders sein. Ne? Das ist ein Beispiel, das ist so ein, auch jetzt wirklich nicht tiefgreifend, aber so eine Sache ist so eine Restaurant- und Bar-Kultur. Ne? Mhm. Also wenn ich in Deutschland essen oder eine Bar gehe oder so, nehme ich wahr, wie wenig das Wert, also in den meisten Fällen, ne? Es gibt auch sehr gute Restaurants und sehr gute Bars, aber ich habe das Gefühl, so das Durchschnittsrestaurant, das man in Deutschland findet, ist so sehr lieblos. Man kriegt nicht so gutes Essen, der Service ist so mittel und so. Und wenn man stattdessen in Spanien in ein mittelmäßiges Restaurant geht, ja, dann haben deine Getränke irgendwie Eis und du hast irgendwie Service und dann kriegst du, wenn du ein Bier bestellst, vielleicht so ein Stück Tortilla dazu und also es ist irgendwie ein ganz anderes Service-Erlebnis und das Essen ist viel besser und so. Und also das ist so eine Sache, das ist wirklich ein sehr kleines Beispiel, aber es ist eine Sache, wie man so denkt, okay, warum ist das nicht in Deutschland
auch so?
Ne, so ein bisschen, ne, und dann ja, und andersrum aber auch, man muss dazu sagen, dass wir halt natürlich auch in Deutschland aufgewachsen sind, also dass wir, oder ja, ja, dass die deutsche Kultur mir viel, viel oder uns viel, viel näher ist, weil man das natürlich gelebt hat. So dass es sogar so ist, dass wenn man hier in Spanien irgendwie zum Beispiel feiern ist oder in Bars ist oder so, dass das auch anders ist. Ne? Das ist eine andere, ja, ist eine andere Kultur, die man nicht so ohne weiteres. Also man kann natürlich irgendwie mit dabei sein und so, aber hat auch schon irgendwie das, oder mir geht das immer so sehr oft das Gefühl, ich bin nicht komplett hier mit dabei. Also ich verstehe nicht ganz genau, wie die Sachen funktionieren oder wie, ja, das klingt einfach so. Schwierig zu erklären, aber man spürt, dass man nicht ganz Teil der Kultur ist. Man versteht das und kennt das, aber es so nicht ganz das erlebt hat.
Ich glaube, man kann das vergleichen mit Jugendsprache. Wenn man irgendwie so und so alt ist und dann ist man mit seinen Freunden unterwegs und man kennt diese ganzen Wörter und diese ganzen, man weiß, welcher Club der coole ist und man kennt diese ganzen Sachen, das weiß man nur, wenn man komplett drin ist. Ja. Und ich glaube, das komplett drin sein haben wir in Spanien nie so richtig gehabt. Ein bisschen über unsere Cousins, aber mehr so passiv so mitgemacht, also dass man sieht, so okay, das ist cool, weil die das gerade cool finden, das heißt, okay, wir haben es verstanden, aber wir waren nie so richtig komplett drin.
Auch ein konkretes Beispiel, Schimpfwörter oder so, ja. Also kenne ich kein einziges oder so, nur ganz wenige, aber wenn man dann irgendwie sich unterhält, dann kann man halt auch nicht so reden wie andere, oder das, genau, ja, wenn man einfach diese Sprache auch nicht, also Spanisch schon, aber nicht die
Jugendsprache.
Die moderne Spanisch, was man so sich unterhält. Ne? Also,
weil wir halt Spanisch gelernt haben von unserem Vater und der uns natürlich korrektes Spanisch beigebracht hat, wie man richtig redet, wie man keine Schimpfwörter benutzt. Und wenn man natürlich dann nur diesen eine Influence hat, also nur diese eine Person, die einem vorliest und mit einem redet, dann hat man natürlich nicht diesen ganzen anderen, vielleicht so ein bisschen den dreckigeren Teil der Sprache.
Ich glaube, die Leute denken, ja, was ist so irgendwie, also es fällt nicht so, also es fällt irgendwie auf, okay, wir sind nicht, wahrscheinlich nicht aus Spanien, aber es ist, glaube ich, nicht unbedingt ganz klar, was
da los
ist. Was genau die Sache ist. Und das ist so der kulturelle Teil. Ich glaube, es ist in erster Linie irgendwie eine große Bereicherung. Also es ist so, man hat halt irgendwie, ja, wir sind zwei Welten. Und also was ich sehr schön finde, ist diese Sommerwelt zu haben. Wir sind im Sommer halt sehr häufig immer am gleichen Ort und sind hier auch groß geworden. Also hier an der Wand ist zum Beispiel so eine Aufmalung, wo man sieht, also da haben wir uns jedes Jahr quasi unsere Größe gemessen und so einen Strich gemacht und dann sieht man hier, also immer noch, wir sind ja hier im Kinderzimmer, sieht man hier, okay, wie wir über die Jahre gewachsen sind und so, und das ist halt irgendwie schön, einen Ort zu haben, wo man, ja, irgendwie ein ganzes Leben den Sommerurlaub verbracht hat.
Ich habe noch eine Frage. Dann sind wir auch schon fast am Ende. Das wären nämlich lustige Macken oder Angewohnheiten von mir. Du darfst jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Sachen, die die Leute, die hier zuhören, wahrscheinlich von mir nicht wissen, weil ich die selber nicht erzähle. Oder Dinge, die man nicht erwarten würde.
Ich glaube, das wissen die Leute schon. Du magst gentrifizierte Cafés.
Ich finde die Definition gut. Nicht irgendwie so moderne, hippe Cafés, sondern gentrifizierte Cafés. Aber ja, das ist richtig. Denkst du nicht, dass ich ein bisschen Prinzessin bin?
Wir sind Prinzessin, ja, schon ein bisschen. Früher hatte ich ein gutes Wort dafür. Ich habe es schon wieder vergessen. bin ich auch so auch mehr so geworden. Bisschen diva. Das war früher so, da war ich noch Studierender und so und dann und lernte ich einfach immer irgendwie, ich fand irgendwo, komm, wir holen uns hier noch einen Cocktail oder wir holen uns hier noch das.
Ja, damals schon alles verdient.
Genau, schon Geld verdient und alles irgendwie gegönnt. Mittlerweile tue ich das auch.
Stimmt.
Aber da war ganz schön eine Zeit, wo ich so, also das ist doch nicht, das kannst du doch nicht machen. Aber ich weiß nicht genau wie, also ja, so ein bisschen. Aber mittlerweile hast du mich angesteckt, weil ich habe eingesehen, dass man sich auch im Moment den Moment genießen soll und nicht sagen, ich muss jetzt sparen für die Zukunft und so.
Also es sind so ein paar Kleinigkeiten, die ich mir gönne. Taxis. Ja. Wenn es einfach, wenn der Transport im Bus oder Metro oder wie auch immer das ist, nicht gut ist.
Ja, ja.
Eine andere Sache, die ich mir gönne, ist am Flughafen mir einen Snack zu kaufen.
Ein Snack,
ja. Das war früher, als wir klein waren, verboten. Wir sind nämlich sehr oft geflogen mit der Familie, weil wir halt natürlich nach Spanien immer geflogen sind, zweimal im Jahr. Und da war es verboten, am Flughafen was zu kaufen.
Das war eine Regel, ja.
Das war eine richtige Regel, aber man konnte sich zu Hause ein Sandwich machen. Meistens haben wir auch für die Familien irgendwie alle Sandwiches oder Snacks oder so eingepackt, aber man durfte nichts kaufen, und der Grund war, weil sozusagen das zu teuer ist. Und nicht, weil es zu teuer ist, weil es zu viel Geld war, sondern weil es einfach das nicht rechtfertigt. Also man kann sich ein Sandwich zu Hause machen. Man muss nicht für 12 Euro oder eins kaufen am Flughafen.
Und das ist witzig, weil ich bin auch... ich erinnere mich auch an die Regel und das führt mich auch... Hat mich auch irgendwann... ich komme jetzt hier zusammen.
Ja, dann hat man mir trotzdem...
Meine Einstellung sich geändert hat.
Ich weiß noch, das erste Mal, als ich mir was gekauft habe am Flughafen, das war, als ich meinen allerersten Job hatte... mit Cirque Loise, wo ich, hör auf, die Apples zu holen. Wo ich zum ersten Mal, da hatte ich meinen ersten Job und bin nach Südamerika geflogen. Und da waren wir mit der ganzen Truppe von den ganzen Leuten von Cirque Loise, saßen wir dann am Gate und sind alle zusammengeflogen und haben sich alle was geholt. Also so einen Kaffee und einen Snack und Muffin. Und ich dachte so, die kaufen sich ja alle, was ist auch mal verboten. Und dann dachte ich so, ich verdiene doch jetzt Geld. Und dann habe ich mir so einen richtig leckeren, das war so ein Brownie-Monster und dazu einen Kaffee bestellt. Und ab dem Moment mache ich das jetzt eigentlich immer.
Ja, genau, so ist das.
Ja, so geht's los. Das ist die Dekadenz, die Lino beschreibt. Aber ich würde nicht sagen, dass ich sonst in sehr großer Dekadenz lebe. Also ich habe zum Beispiel kein Auto, ich kaufe mir nicht so viel Kleidung oder ganz wenig Kleidung. Und ich gebe sonst Geld eigentlich nur aus für so Leckereien und für Transport. Ich möchte immer gerne den Leuten ganz am Ende noch einen anderen Podcast vorschlagen.
Ja.
So dass, weil ich, meine Idee ist so ein bisschen, Leute, die Podcast hören, glaube ich, die hören gerne Podcast.
Ja, ja.
Und ich persönlich finde es dann manchmal sehr angenehm, wenn man hat jetzt irgendwie einen Podcast gehört und möchte eigentlich noch weiter hören, aber der ist dann vorbei.
Ja.
Gibt es irgendeinen anderen Podcast oder als entweder direkt eine Folge oder einen ganzen Podcast, den du empfehlen kannst?
Ja, ja, ja. Klare Empfehlung. Mein Lieblings, ich muss dazu sagen, ich höre eigentlich selten Podcast. Ich bin nicht so ein Podcast-Fan.
Okay.
Aber klare Empfehlung, wenn man ein bisschen Zeit hat und keine Angst vor Englisch hat. This American Life. Das ist ein Klassiker, gibt es schon seit den 90ern. Klassischer amerikanischer Podcast. Jede Woche gibt es Geschichten aus Amerika, sag ich mal. Und was ich daran so cool finde, ist, dass sie sehr, sehr, sehr gut geschrieben sind. Also es ist nicht so ein Gelabere, wie hier vielleicht, sondern es ist eher halt also von Journalistinnen gemachte Stories aus der realen Welt. Und jede Woche ist halt wirklich unterschiedlich. Also es kann politisch sein, es kann irgendwie lustig sein, es kann irgendwie inspirierend sein. Und ja, es ist irgendwie super fesselnd. Also ich zumindest kann da hinhören und das ist fast schon so, dass man gar nicht was anderes machen will, wenn man Angst hat, was zu verpassen, wenn man quasi nicht genau zuhören. Aber ist auch nicht für jeden was, glaube ich. Darf ich jetzt noch eine Erdnuss essen?
Jetzt darfst du noch eine Erdnuss crunchen, jetzt am Ende. Okay. Jetzt ist das erlaubt.
Kannst du auch den Erdnuss-Crunch-Sound zwischen den einzelnen Segmenten nutzen, wie dieses...
Ja, das finde ich eine gute Idee.
Telefon...
Wie mein Telefon hört.
Kannst du auch einfach einen Crunch.
Ja, also ich werde den Crunch werde ich nutzen jetzt zwischen den Segmenten bei uns. Der war nicht so gut. Muss noch einen machen. Muss noch einen Crunch machen. Aber ich fand gut, dass du das Telefonrad erkannt hast. Weil ich hatte nämlich gefragt, ob man erkennt, dass es ein Telefonrad ist. Aber es hat man erkannt. Habe ich selbst aufgenommen.
Cool.
Ja.
Ich habe mich schon gefragt, ob das urheberrechtlich geschützt ist.
Ist es nicht. Habe ich selbst aufgenommen. Aber ich mir auch, das ist auch die große Sorge, die ich hatte, bei wenn ich Musik und so weiter
alles mache. Ja, ja, klar.
Deswegen muss ich das alles, Soundeffekte für den Podcast, alles, was ihr hören werdet, das muss alles selbst gemacht sein.
Das ist mein Anspruch. So wie diese Erdnusscrunch. Es war schön, Lino. Kommst du nächstes Jahr wieder zur SeaWheel-Weltmeisterschaft als Unterstützer? Letztes Jahr warst du nämlich mit dabei.
Ich komme wahrscheinlich, also nehme ich an.
Ist die erste Woche im Juli in Göttingen.
Nehme ich mal an. Ich war schon immer mal nach Göttingen.
Klar. Danke, Lino. Tschüss. Tschüss.